Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Irmgard Schwetzer ist zu Gast. Sie ist seit 5 Jahren Vorsitzende Präses genannt, der Synode der Evangelischen Kirche. Das ist das Gremium, in dem alle Angelegenheiten geregelt werden von der Evangelischen Kirche, vom Haushalt bis zu den Kirchengesetzen. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Erstaunlich viele Politiker in diesem Gremium. Ihre Vorgängerin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, ihr Stellvertreter Günther Beckstein von der CSU. Und da stellt sich natürlich automatisch die Frage, lassen sich Kirchen und Regierungsmacht einfach nicht voneinander trennen?
Sie sind voneinander getrennt, aber der Glaube spielt bei Politikern natürlich genauso eine Rolle. Und ich würde mal sagen, in schwierigen Situationen mindestens eine so große Rolle wie bei Menschen, die einen ganz anderen Beruf ausüben oder die in ganz anderen Lebensumständen leben.
Ja, meinen Sie, spielt der Glaube tatsächlich so eine große Rolle? 2017 hat die Evangelische Kirche allein 400.000 Mitglieder verloren. Politisches Establishment wird immer mehr hinterfragt, kirchliches auch.
Hinterfragt wird Kirche schon seit Kirche existiert. Da gibt es immer wieder mal den Ansatz, das näher zusammenzuführen. Aber gerade in modernen Demokratien gibt es ja einen Grundkonsens darüber, dass Kirche und Staat schon getrennte Welten sind und dass sie über ihre eigenen Dinge alleine entscheiden. Also auch Kirche über ihre eigenen Dinge alleine entscheidet. Aber das Ganze wird natürlich verbunden durch den Glauben von Menschen. Und ich kann, wenn ich als Politikerin agiere, ja nicht meinen Glauben von meinen Entscheidungen trennen. Und so habe ich das eben auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen erlebt.
Aber genau deshalb macht es ja so stutzig, dass man dann dort an der Stelle plötzlich so viele Politiker sieht. Ist es dieses Arbeiten, was so ähnlich ist in der Kirche wie in der Politik?
Also ich denke, man sammelt in der Politik sehr viele Erfahrungen, die man gerade in einem solchen Leitungsamt, in einem kirchlichen Gremium sehr gut nutzen kann. Und die man vielleicht weniger gut an anderen Stellen in der Welt so sammeln kann. Und das führt dazu, dass eben auch Politiker angefragt werden, wenn es um solche Leitungsämter geht. Nun bin ich ja, und ich glaube, das spielte bei meiner Wahl 2013 schon eine große Rolle.
Die war eher überraschend.
Die war in der Tat überraschend. Ich bin da hingereist und hatte echt überhaupt keine Ahnung, was mich da erwarten würde, hatte auch nicht vor zu kandidieren, aber das ist vorbei.
Es gab 2 Kandidaten und da wurde sich eben nicht drauf geeinigt und dann kam sie ins Spiel als Ersatzkandidatin quasi.
Ja, gut, das muss man da machen. Und dann, ich habe lange gezögert, ob ich mich zur Wahl stellen sollte und bin dann aber gleich im ersten Wahlgang auch gewählt worden. Nein, aber was, glaube ich, bei mir eine Rolle gespielt hat, war, dass ich schon sehr lange aus der aktiven Politik draußen war. Ich bin nach wie vor ein politischer Mensch, das kann ich gar nicht anders.
Sie sind
Politik
nach wie vor FDP-Mitglied?
Ich bin nach wie vor FDP-Mitglied. Ich habe zwar einen Beruf, den ich gelernt habe, aber ich habe immer die Politik als meinen Beruf empfunden. Aber ich war eben schon sehr lange draußen aus der aktiven Politik.
Klingt jetzt so ein bisschen wie eine Rechtfertigung. Ich bin jetzt draußen, jetzt darf ich in der Kirche aktiv sein.
Nein, das nicht. Aber ich glaube, für aktive Politiker ist das schon eine besonders große Herausforderung, die beiden Welten dann tatsächlich zu trennen. Und das war für mich eben sehr viel leichter.
Viele Menschen kennen Sie als Berufspolitikerin. Sie waren 22 Jahre Mitglied im Bundestag. Wir wollten darüber sprechen, wo Ihnen Glaube und Musik im Leben geholfen haben. Es gab da ein einschneidendes Erlebnis, das liegt schon viele Jahrzehnte zurück. Was war das?
Das war der Tod eines sehr, sehr guten Freundes, der mich nicht aus der Bahn geworfen hat, aber der mein Leben sehr stark verändert hat. Und wenn Sie die Musik schon angesprochen haben, ich glaube, vielen Menschen geht es ja so, nach dem Verlust eines sehr wichtigen Menschen tritt erstmal so eine Art Versteinerung ein und eine Distanzierung im Grunde auch von sich selbst. Und bei mir hat eben Musik, in dem Fall ein Orgelkonzert, das aufgelöst. Und ich habe das in vielen Situationen in meinem Leben dann auch erfahren, dass Musik wirklich an ganz tiefe Schichten die man so eigentlich vor sich selber abschließen möchte, heranrührt und vieles auflöst.
Sie sagen, die Musik hat es aufgelöst. Inwiefern? War das der Moment, wo Sie die Trauer zulassen konnten, oder was war?
Ja, das war wirklich der Moment, wo ja, dann Tränen geflossen sind, ohne dass ich das hätte steuern können. Aber auch das, glaube ich, geht vielen Menschen so, dieses Erlebnis. Musik hat dann an vielen, vielen anderen Stellen in meinem Leben immer noch wieder eine wichtige Rolle gespielt. Aber es war immer eben auch damit verbunden, dass Musik nichts ist, was jetzt nur den Verstand erreicht, sondern Musik erreicht eben sehr viel Emotion.
Ja, wo die Worte aufhören, da beginnt manchmal die Musik. Hat die Musik Ihnen denn auch Antworten auf die Fragen geben können, die sich ja zwangsläufig durch den Verlust eines lieben Menschen dann auch stellen?
Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise die Funktion sein kann, sondern die Antworten muss man natürlich selber finden, aber die Emotionen, die dadurch freigesetzt werden, auch dass die Fähigkeit, mit diesen Emotionen umzugehen, die führen einen dann schon zu Antworten.
Sie haben dann, als Sie aus dem Bundestag ausgeschieden sind, beschlossen, Sterbende zu begleiten. Wie kam dieser Entschluss? Hatte dieses Erlebnis von vor vielen Jahren da auch Anteil dran?
Das wird sicherlich einen Anteil daran gehabt haben, weil solche Erfahrungen begleiten einen ja das ganze Leben. Etwas Unabgeschlossenes wird nie vergehen, sondern wird immer wieder im Leben auftauchen. Aber viel wichtiger in dem Zusammenhang waren in der Tat politische Entwicklungen. Die Partnerpartei der FDP, also der Partei, in der ich nach wie vor Mitglied bin, in Holland diskutierte über die aktive Sterbehilfe, und auf deren Drängen hin wurde das in Holland dann ja auch eingeführt. Und für mich als Christin war eine solche Entscheidung nicht möglich, nicht tragbar. Dazu stehe ich auch heute noch. Aber die Frage ist natürlich schon, was kann ich dann Sterbenden, die diesen Wunsch haben, die auch Angst vor der Einsamkeit haben, die Angst davor haben, anderen zur Last zu fallen, die Angst vor dem Sterbeprozess haben, was kann ich für die tun? Und da ist die Hospizarbeit natürlich eine ganz, ganz wichtige Antwort. Und für mich war schon sehr früh klar, wenn ich die Zeit dafür haben wollte, also solange ich im Bundestag selber war, hätte ich, glaube ich, weder die Ruhe noch die Zeit dafür gehabt. Aber sobald ich die Zeit dafür hatte, wollte ich das versuchen.
Sind Ihnen in Ihrer Hospizarbeit denn Menschen begegnet, die gerne selbstbestimmt aus dem Leben geschieden wären, aber es eben nicht konnten? Haben Sie dann solche Menschen in so einem Zwiespalt mit sich erlebt?
Ja, wir hatten vor allen Dingen im stationären Hospiz eben auch Menschen, die an einer sehr schweren Krankheit gelitten haben und die diesen Wunsch hatten. Und wir haben da sehr unterschiedliche Lebenswege dann natürlich auch mit begleiten können.
Was kommt Ihnen gerade in den Kopf, wen Sie begleitet haben? Etwas, was Sie ganz besonders berührt hat?
Das sind sehr persönliche Dinge zwischen den Menschen, die ich begleitet habe und mir. Das, glaube ich, ist nichts für eine öffentliche Erörterung. Ich kann nur so viel sagen. Es hat mich ungeheuer bereichert. Ich bin etliche Jahre sowohl im stationären wie im ambulanten Hospiz gewesen und habe dort viele sehr, sehr beeindruckende Menschen kennengelernt.
Sie waren 22 Jahre im Bundestag. Als Sie 2002 dort ausschieden, gab es dann dieses berühmte Loch?
Nein, überhaupt nicht, denn ich hatte mich ja darauf vorbereitet. Also mein Ausscheiden war nicht zufällig, sondern selbstbestimmt. Und deswegen hatte ich mir schon überlegt, was möchte ich danach machen. Ich habe den Vorsitz in einer NGO übernommen. Ich habe im Vorstand der Friedrich-Naumann-Stiftung mitgearbeitet. Und ich habe eben diese Ausbildung zur Hospiz-Sterbebegleiterin gemacht.
Darüber wollten wir sprechen. Gab es Ihrerseits auch innerlich Ängste, Bedenken? Wie soll ich damit klarkommen?
Ich hatte von Anfang an eine große Neugier, und zwar auch eine Neugier auf mich selbst, nämlich ob ich das kann oder ob ich es nicht kann. Aber natürlich sind die Ausbildung beziehungsweise dann auch die praktischen Übungen darauf ausgerichtet, dass ein Mensch erstmal mit sich selber ins Reine kommen muss, klarkommen muss, für sich selbst entscheiden muss, kann ich das oder kann ich das nicht. Das heißt, ich habe wirklich im Hospiz angefangen als Küchenhilfe. Und bei der Verteilung von Essen auf der Station und darüber eben den Kontakt auch zu den Menschen aufgebaut, die in diesem Hospiz waren.
Sich vertraut machen. Viele Menschen haben ja eine Sehnsucht, so eine Arbeit zu machen, und dann fehlt aber diese letzte Überwindung. Vielleicht können Sie diesen Menschen Mut machen, warum es sich lohnt, diese Arbeit auch zu leisten.
Also, ob sich das lohnt, das kann wirklich nur jeder für sich selbst beantworten.
Es scheint so, für Sie hätte es sich gelohnt.
Ich finde, ja. Also für mich hat es das auf jeden Fall. Aber ich würde auch gerne Ängste nehmen, denn niemand ist, wenn er eine solche Ausbildung gemacht hat und dann tatsächlich in der aktiven Arbeit ist, niemand ist allein. Es gibt regelmäßige Treffen mit Fachleuten, Treffen auch der Ehrenamtlichen mit den Hauptamtlichen. Es gibt immer Hauptamtliche, die man kontinuierlich, wenn man irgendwelche Fragen hat, ansprechen kann und Probleme klären. Aber was ich besonders wichtig finde, ist, alle Ehrenamtlichen müssen eine Supervision machen. Das sind so Gruppensupervisionen einmal im Monat. Und dann kommt wirklich alles zur Sprache, was unaufgeräumt ist.
Klingt aber auch so, als sei es mit einem großen zeitlichen Aufwand verbunden. Man muss schon auch wirklich zur Stelle sein.
Man muss zur Stelle sein, natürlich. Wenn man eine solche kontinuierliche Begleitung übernommen hat, dann kann man sich verabreden. Klar, ich komme einmal die Woche, ich komme zweimal die Woche. Aber man muss eben auch in der Lage sein, mal nachts zu kommen, wenn es wirklich notwendig ist.
Was hat es denn mit Ihrem Verhältnis zum Tod gemacht? Hat sich dadurch Ihr Verhältnis verändert?
Es hat sich entwickelt, ganz sicherlich. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der solche Hospizarbeit leistet, das Gefühl hat, okay, sterben, das wird jetzt eine ganz easy Geschichte. Überhaupt nicht, sondern keiner weiß, wie er selbst in diese Situation hineingeht und wie er damit umgeht. Aber das Bewusstsein, dass der Tod zum Leben gehört, das erlebt man eben in dieser Arbeit.
Es gibt so viele Aussprüche über den Tod. Beispielsweise heißt es ja, man stirbt so, wie man gelebt hat. Sie haben ja Menschen kennenlernen dürfen. Trifft dieser Satz in irgendeiner Form zu?
Ich kann mit dem Satz nicht wirklich etwas anfangen. Aber was glaube ich, schon sehr sichtbar ist, die Einstellung zum Tod verändert sich im Sterben. Auch die Einstellung zu dem, was einem wichtig ist. Nicht, was einem wichtig war im Leben, sondern was einem jetzt in der aktuellen Situation wichtig ist, die verändert sich sehr stark. Also ich glaube, uns allen begegnen immer wieder Menschen, die sagen, nein, also das möchte ich auf gar keinen Fall und so soll das dann sein, wenn ich mal sterbe. Ich sage Ihnen, wenn der Tod da näher rückt, verändert sich ganz viel.
Was glauben Sie, was kommt nach dem Tod?
Ich glaube daran, dass ich ein Leben habe, dass ich Menschen wiedersehe, die mir sehr lieb sind. Und ich finde diesen Glauben auch wichtig. Ich habe keine Ahnung, in welcher Form das sein wird. Aber ich finde es sehr wichtig, dass das Leben weitergeht.
Sie sind Präses und Vorsitzende damit des Evangelischen Kirchengremiums. Und im November steht wieder die Synode an. Jetzt geht es den Menschen ja so gut wie nie. 400.000 Mitglieder aus der Evangelischen Kirche sind im vergangenen Jahr ausgetreten. Welchen Stellenwert hat die Evangelische Kirche denn überhaupt noch?
Naja, also wenn man die christlichen Kirchen zusammennimmt, sind immer noch ungefähr 60% der Bevölkerung in einer christlichen Kirche Mitglied.
Die katholischen Bistümer haben 270.000 verloren im vergangenen
Jahr. Genau, und die durch die Reformation, ich sag mal, besonders beeinflussten Bürger leben eine sehr viel individuellere Gottesbeziehung. Das ist sozusagen der Kern der Reformation, und damit entscheiden sie sich auch offensichtlich häufiger dann gegen die Kirche. Das ist etwas, was uns unglaublich schmerzt, und natürlich denken wir kontinuierlich darüber nach, wie wir das verändern können. Wir haben uns für dieses Jahr, für die Synodentagung vorgenommen, dass wir uns speziell mit dem Glauben junger Menschen beschäftigen wollen. Das heißt, überhaupt erstmal wahrnehmen, wie es jungen Menschen geht, außerhalb der Kirche, in der Kirche, mit der Kirche, woran sie glauben. Und dann wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen natürlich und versuchen, erste Schlüsse daraus zu ziehen.
Wenn Sie jetzt gerade die Individualität angesprochen haben, die immer mehr dem Zeitgeist entspricht, wäre das dann also auch Aufgabe der evangelischen Kirche, diese Individualität des Menschen zum Thema zu machen, gerade bei den jungen Menschen?
Das bleibt uns gar nichts anderes übrig, weil wir haben auch im Vorfeld eine soziologische Untersuchung in Auftrag gegeben, die uns eben noch einmal bestätigt hat, wie sehr junge Menschen diese Individualität leben. Aber christlicher Glaube
gehört da nicht zu.
Jein, doch, christlicher Glaube gehört zu einem Teil der jungen Menschen auch dazu, das sagen sie uns. Aber zum christlichen Glauben gehört eben auch die Gemeinschaft, dass man den Glauben eben auch in Gemeinschaft lebt, dass man ihn in Gemeinschaft feiert. Und dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft ist eben doch bei sehr vielen jungen Menschen auch vorhanden. Das heißt, es ist dann eine Frage an uns als Kirche, welche Art von Gemeinschaft wünschen Sie sich und was müssen wir tun, damit wir für Sie interessant werden?
Und bei dieser Synode, da stehen auch noch andere Themen an, Kirchengesetze, Haushalt und Datenschutz. Das klingt erstmal nach einer sehr trockenen Tagung. Wie wollen Sie da denn junge Menschen dann auch noch begeistern?
Es ist eine lange Übung, dass wir einen sogenannten Thementag machen. Damit fangen wir auch gleich am Sonntagabend an in diesem Fall. Wir tagen in Würzburg. Wir haben 50 junge Menschen aus Würzburg, die zum Teil mit der Kirche was zu tun haben, zum Teil mit der Kirche aber auch nichts zu tun haben, eingeladen. Wir organisieren da einen Abend, der, glaube ich, auch für junge Menschen ganz ansprechend sein wird. Und am nächsten Tag beschäftigen wir uns eben auch mit den Grundlagen. Wir hören auf sie, aber wir lassen uns auch informieren über Erkenntnisse der Soziologie und versuchen dann daraus Konsequenzen zu ziehen.
Die Kirchenkonferenz, die hat sich mit dem Thema Missbrauch in Kirchenreihen schon beschäftigt und hat dazu Konsequenzen gezogen. Und von einem tiefgreifenden Bewusstseinswandel ist da jetzt die Rede. Wie soll der denn bitte schön aussehen?
Ja, diesen Bewusstseinswandel kann man befördern, indem man wirklich die Aufarbeitung befördert. Und genau das ist es, was sich die Synode für diese Tagung im November vorgenommen hat. Wir werden als erstes einen Bericht bekommen von Kirsten Fehrs, der Bischöfin von Hamburg und Lübeck, die sich sehr intensiv mit diesen Fragen in ihrer eigenen Landeskirche, aber auch schon innerhalb der EKD beschäftigt hat, über den Stand der Dinge. Und wir werden dann darüber diskutieren, welche Schritte als nächstes notwendig sind.
Vielleicht können wir ein Beispiel mal rausnehmen. In Kinderheimen der evangelischen Kirche in Korntal in Baden-Württemberg hat es von den 50ern bis in die 80er Jahre lang Missbrauchsfälle gegeben. Kinder wurden zu Zwangsarbeit verdonnert. Die Opfer, die wurden jetzt entschädigt mit Summen von 1.000 bis zu 20.000 Euro. Aber das reicht ja nicht, um so etwas wieder gut zu machen. Mit Geld ist es sowieso nicht gut zu machen. Wie gehen Sie es also an?
Sie sagen es, mit Geld kann man so etwas nicht wieder gut machen. Das ist nur etwas, womit man anerkennen kann, wie schwer die Schuld ist, die diejenigen, aber auch die Institution auf sich geladen hat. Ich glaube, ganz wichtig ist, auch für die Zukunft zu sehen, dass es sowohl ein individuelles Verschulden gibt, aber eben auch sehr viel intensiver zu gucken, wo Strukturen innerhalb der evangelischen Kirche oder der Einrichtungen, die von der evangelischen Kirche betrieben werden, solchen Missbrauch befördern und auch das Weggucken befördern.
Ja, und gerade diese Strukturen scheinen ein großes Problem zu sein, denn die Täter, die meisten der Täter sind verstorben. Inzwischen wurde das einfach zu sehr unter den Deckel gekehrt, dass man es gar nicht aufdecken kann.
Vieles wurde natürlich unter den Teppich oder was auch immer sie da wollen, gekehrt. Und an ganz vielen Stellen wurde auch sehr bewusst nicht hingeguckt. Und es gibt noch einen dritten Punkt, nämlich in viel zu vielen Fällen wurde den Opfern ein schlechtes Gewissen gemacht, so als seien sie diejenigen, die Schuldigen wären. Das heißt, hier ist es ganz notwendig, wirklich die Opfer nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern ihnen auch das Gefühl, ihnen zuzuhören und ihnen das Gefühl zu geben, dass ihr Leid wirklich anerkannt wird.
Das klingt jetzt gut. Wie sieht das im Detail aus? Wer hört Ihnen zu? Wer ist dort? Und wer übernimmt diese Aufgabe?
Also die Kirchenkonferenz hat bei ihrer letzten Sitzung ja einen ganzen Strauß von Maßnahmen beschlossen. Dazu muss man als erstes sagen, dass die Fragen der Prävention bereits seit 2011 in allen Landeskirchen deutlich zugenommen haben, dass da auch strukturelle Maßnahmen, die einen solchen Missbrauch jetzt schon und in der Zukunft weiter verhindern sollen, dass da vieles
angeschoben
worden. Was
heißt das konkret? Also was hat sich an der Struktur verändert?
Die Ausbildung derer, die überhaupt mit Kindern in Berührung kommen, das kontinuierliche Hinterfragen, ob sie mit ihrer eigenen Rolle die Schutzbefohlenen ausreichend im Blick haben. Also an der Stelle ist in den letzten Jahren schon eine ganze Menge passiert. Aber das ist etwas, was in die Zukunft reicht.
Zurück zu den Opfern?
Genau. Und da müssen wir jetzt zurück zu den Opfern kommen. Diese Kirchenkonferenz hat aber auch ein sogenanntes Beauftragtengremium eingesetzt. Und genau die müssen sich überlegen, wie sie mit den Opfern besser in Kontakt kommen und besser mit ihnen sprechen können, wie sie sie besser wahrnehmen können.
Das sind, glaube ich, 5 Leute?
Das sind 5 Leute, die aber für alle Landeskirchen insgesamt handeln und sprechen und natürlich das, was sie erfahren und schlussfolgern, dann umsetzen in ihren Landeskirchen. Und es wird darüber hinaus eine unabhängige Ansprechstelle auf EKD-Ebene geben.
Wir sprechen über die Missbrauchsfälle auch in der evangelischen Kirche. Warum werden denn Priester eigentlich strafrechtlich nicht so belangt, wie es eigentlich sein sollte?
Das ist eine Art, wie innerhalb der katholischen Kirche mit solchen Fällen umgegangen wird. Und auch da habe ich wahrgenommen, dass jetzt die Kooperation mit den staatlichen Stellen einen sehr viel höheren Stellenwert hat. An der Stelle hat es in der evangelischen Kirche eigentlich nie eine Frage gegeben. Strafrechtlich relevantes Verhalten ist immer vor weltlichen Gerichten auch behandelt worden.
Ja, aber werden die nicht dennoch durch die Verfassung geschützt? Gibt es viele Schlupflöcher, um sich auch den Strafen zu entziehen? Werden Täter nicht mehr geschützt als die Opfer?
Auf jeden Fall hat es sehr lange die Tendenz gegeben, sich um die Institution zu kümmern, auch in der evangelischen Kirche, und weniger um die Opfer. Das ist, glaube ich, etwas, was jetzt gerade vor uns liegt, nämlich die völlige Verkehrung der Blickrichtung, nämlich den Blick auf die Opfer zu richten und die Institution auf den Prüfstand zu stellen. Das haben wir noch vor uns.
Das ist das Thema Bewusstseinswandel, was Sie gerade angehen. Sie haben eben schon gesagt, also in den Institutionen wird mehr darauf geachtet in Sachen Prävention, dass bei der Ausbildung vieles hinterfragt wird, dass die Rolle eines Betreuers klar ist. Was gibt es noch? Welchen Opferschutz gibt es?
Also es gibt natürlich Hilfesysteme in so gut wie allen Landeskirchen, die auch darauf ausgerichtet sind, den Opfern zu helfen, nicht nur ein normales Leben zurückzufinden, sondern sie auch aus ihrer Opferrolle herauskommen zu lassen.
Wie kann das passieren?
Das ist, soweit wir wissen, nur möglich dazu braucht es auf jeden Fall Hilfe von außen. Und diese Hilfe von außen wird eben zur Verfügung gestellt. Trotzdem, ich will da überhaupt nichts beschönigen. Es ist nach wie vor noch eine schwierige Diskussion, die vor uns liegt, nämlich der Blick auf Strukturen in der Institution und auf Handlungsweisen, auf Haltungen, auf Einstellungen, die als erstes die Institution im Auge haben und nicht das Opfer.
Ja, es bedarf,
das muss verändert werden.
Es bedarf viel Aufklärung. Beispielsweise gab es ja auch einen großen Anteil von Protestanten im Nationalsozialismus. Gehen Sie dieses Thema auch an?
Zur Rolle, das ist ein Thema, das kontinuierlich eine Rolle spielt. Und zwar immer stärker dann natürlich auch regional, lokal angeknüpft. Das Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche, das sich auf die Zeit des Nationalsozialismus und auf die Schuld, die Kirche damals auf sich geladen hat, ist ja schon sehr früh ausgesprochen worden. Das zieht sich nach wie vor durch ganz viele Diskussionen auch
nur in der evangelischen Kirche. Nur reicht das Aussprechen ja nicht.
Nein, aber es zieht sich durch sehr viele Diskussionen in der evangelischen Kirche. Und noch einmal, wo immer neue Informationen aufkommen, werden sofort auch die entsprechenden Aufarbeitungsprozesse angesetzt. Also der Umgang mit dem Nationalsozialismus ist in der evangelischen Kirche sehr viel selbstverständlich als der Umgang mit anderen schuldbehafteten Dingen.
Wir wollten über Ihren Weg in die Karriere, in die Politik und auch in die evangelische Kirche sprechen. Aber gerade meldet sich ein Hörer aus Schorndorf, Thomas Schaal aus Schorndorf. Die Frage ziehen wir gerade vor, weil sie so aktuell ist. Denn er beschreibt einen Fall in Schorndorf, wo ein Mädchen aus einer Band ausgeschlossen wurde, weil sie sich als lesbisch geoutet hat. Und es gab dann wohl auch unfassbare Aussagen in einer öffentlichen Veranstaltung von Seiten des Pfarrers. Was sagen Sie dazu?
So etwas macht mich nicht nur betroffen, sondern auch unendlich traurig, weil ich es als so unbarmherzig empfinde. Und das ist für mich das genaue Gegensatz zu dem, was ich im Neuen Testament lese. Jesus hat genau diejenigen zu sich gezogen, die anders sind als alle anderen. Und eine solche Art von Ausgrenzung in einer christlichen Gemeinde ist für mich unfassbar.
Was passiert denn jetzt bei so einer Ausgrenzung? Sie, die ja als Präses einem Gremium vorsitzen, haben Sie irgendeine Handhabe?
Nein, Handhabe haben wir gar nicht, sondern gerade in der evangelischen Kirche regeln die Gemeinden ihre Angelegenheiten für sich. Aber natürlich gibt es seelsorgerliche Angebote, auch in den Landeskirchen. Und natürlich ist das eigentlich auch eine Geschichte, die Landeskirche bearbeiten muss.
Aber das föderale System, die Gemeinde regelt das für sich, scheint ja ein großes Problem zu sein. Gerade wenn das jetzt so öffentlich gehandhabt wird.
Das schränkt zumindest die Möglichkeiten, von außen irgendetwas zu tun ein. Aber die Gemeinde gehört zu einer Landeskirche und dieses ist in der Tat etwas, was in der Landeskirche dann auf jeden Fall bearbeitet und geklärt werden muss. Ausgrenzungen sind in jedem Fall widersprechen dem, wie wir das Neue Testament lesen, nämlich dass jeder Mensch von Gott gleich geliebt wird.
Und wenn wir jetzt nicht über Strukturen und Institutionen sprechen, sondern über die Opfer, was empfehlen Sie diesem Mädchen, was dem da gerade passiert?
Sich einen anderen Pfarrer zu suchen und mit dem zu reden.
Aber sie ist ja offensichtlich in einer Band, hat sich da vielleicht wohlgefühlt, es gab eine gute Gemeinschaft, genau das, was Gut. Sie wollen und fördern wollen in der evangelischen Kirche. Ja. Und jetzt hat sie ein Problem.
Ja. Nein, da gibt die Verfassung, die sich alle Landeskirchen, aber eben auch die EKD gegeben hat, gibt da keine Handhabe, da von außen einzugreifen, sondern das ist wirklich etwas, was in der Gemeinde geregelt wird. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass es in Schorndorf auch Menschen gibt, die eine andere Einstellung haben und die dieses Thema aufgreifen und auch zu einem öffentlichen Thema machen.
Es wurde ja von Nulltoleranz gesprochen in der evangelischen Kirche. Das klingt jetzt aber nicht nach Nulltoleranz.
Nulltoleranz ist nicht nur durch Gesetze einzuführen, sondern Nulltoleranz ist eben auch eine Haltung. Und von Christen erwarte ich eben diese Nulltoleranz-Haltung, ja.
Sie haben mehrere Karrieren. Sie waren Apothekerin, Sie waren dann lange Zeit auch in der Industrie tätig, sind dann Politikerin geworden, waren Staatsministerin im Auswärtigen Amt, dann Bundesbauministerin. Jetzt sind Sie Präses in der Synode der evangelischen Kirche. Haben Sie alles erreicht?
Ich bin an Aufgaben nie rangegangen mit der Idee, ich möchte etwas für mich erreichen, sondern ich bin in die Politik gegangen, weil ich was verändern wollte. Damals war ich noch in der Industrie beschäftigt und hatte auch eine verantwortungsvolle Position in der Industrie. Aber ich wollte etwas verändern, auch in der Gesellschaft. Und deswegen habe ich dann mich auch überzeugen lassen, dass ich für den Bundestag kandidiere. Zunächst ohne Aussicht, tatsächlich gewählt zu werden. Das ist ja dann im zweiten Ansatz erst erfolgt. Und auch da habe ich mir nicht vorgenommen, also du willst jetzt Ministerin werden oder du willst Staatssekretärin werden oder sonst irgendetwas werden, sondern ich wollte gute Arbeit in meinem Fachbereich machen und da eben wirklich auch mit Menschen im Kontakt bleiben, im Gespräch bleiben und deren Bedürfnisse wahrnehmen und umzusetzen, was gut ist.
Welche Ziele haben Sie denn dann jetzt noch? Werden Sie sich wieder aufstellen lassen?
Nein, ganz sicherlich nicht. Ich bin noch bis als Präses der Synode gewählt bis 2021 im Mai. Und dann bin ich 79 Jahre alt. Das reicht.
Was kommt dann?
Gut, da habe ich schon ein Projekt, das sich eher auf das Wohnen im Alter und eine geistliche Gemeinschaft bezieht, das ich mit verschiedenen Freundinnen zusammen verwirklichen möchte. Aber das ist noch ganz im Anfangsstadium.
Wie sieht das Anfangsstadium aus? Wie stellen Sie sich das vor? Die ersten Bilder haben Sie wahrscheinlich schon im Kopf.
Naja, klar, wir setzen uns jetzt zusammen und reden darüber, in welcher Weise, also was für uns wichtig ist. Ich denke, wichtig für uns wird sein, dass jede ihre ganz große Selbstständigkeit behält, aber dass wir trotzdem ein Stück geistlicher Gemeinschaft sind. Aber wie wir das gestalten, das ist wirklich noch am Anfang.
Ich überlege gerade, ein Stück geistiger Gemeinschaft, wie könnte das dann aussehen?
Naja, das könnte zum Beispiel dadurch aussehen, dass man den Tag strukturiert durch Stundengebete. Aber auch das sind im Moment alles noch Ideen.
Und gibt es so einen Traum, den Sie im Leben haben, wo Sie sagen, das möchte ich mir unbedingt auch verwirklichen?
Ich habe mir in meinem Leben schon viele Träume verwirklicht. Ganz viele hingen damit zusammen, dass ich als Kind wahnsinnig viel reisen wollte. Und das hatte ich wirklich reichlich in meinem Leben. Und ich habe immer gefunden, dass ich von allen Reisen etwas mitbringen kann, was ich in mein Leben integriere und was wichtig ist.
Jetzt gerade sind Sie in Kapstadt gewesen. Was integrieren Sie da aktuell?
Naja, also als wir im März in Kapstadt waren, war da noch die ganz große Wasserknappheit und es gab sehr strikte Vorgaben, wie viel Liter pro Tag nur verbraucht werden konnten. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite gelernt, dass man für eine Dusche auch weniger als eine Minute Wasser gebrauchen kann. Und wir haben gelernt, dass man auch Hände mit Desinfektionsmittel waschen kann. Und ich muss sagen,
vielleicht auch muss.
Ja. Und in dem Fall auch muss. Ich muss sagen, ich bin wirklich zurückgekommen mit einem sehr viel höheren Bewusstsein für das kostbare Gut Trinkwasser und gehe jetzt doch schon sorgfältiger damit um.
Irmgard Schwetzer, herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute.
Eins gehört.